Guten Abend. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu dem heutigen Science Café. Leider haben wir aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse von heute uns am Nachmittag entschieden, das Science Café hier im Seminarraum zu machen und nicht im Turm. Jetzt wäre es gegangen, es ist wunderschön und es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir jetzt da herunten sitzen, aber es war einfach zu unsicher. Aber dann bei einem Glas Wein können wir uns zumindest da hinausstellen und es wird sicher auch sehr schön. Ich freue mich besonders, dass wir heute über die Sprachinseln, die deutschen Sprachinseln in Italien sprechen. Ich selbst arbeite in der EURAG im Bereich Minderheiten und Autonomien und wir haben natürlich schon sehr viel über Südtirol publiziert, sehr viel über die Minderheitensituation in Italien, vergleichend auch mit anderen Ländern. Und natürlich haben auch wir als Wissenschaftler ein bisschen das Problem, dass wir uns auch viel zu wenig um die kleinen Sprachinseln kümmern. Und ein persönliches Beispiel, ich bin Kärntner und wir haben hier zwei Vertreterinnen aus der karnischen Region. Und ich persönlich habe es noch nie geschafft, dass ich da einmal vorbeigefahren bin. Ich bin schon durchs Kanaltal gefahren, aber ich war noch nie eben in Sauris Zare oder in Tischelwang. Und ich möchte das auf jeden Fall das heute auch zum Anlass nehmen, da in nächster Zeit hinzufahren. Und vielleicht wird Sie das auch motivieren, unsere kleinen Sprachinseln kennenzulernen, einmal persönlich hinzufahren ins Fersental, nach Luzern oder eben in die karnische Region oder ins Kanaltal. Deutsche Sprachinseln in Italien. Es gibt 15 deutsche Sprachinseln in Italien. Es reicht vom Austertal über Piemont, Trentino, Veneto, Friuli und Venetien. Und es ist letztes Jahr ein sehr schönes Buch über die Sprachinseln erschienen. Das Buch ist auch bei uns erhältlich für 15 Euro. Es gibt es auf Italienisch und auf Deutsch. Und es heißt Lebendige Sprachinseln, ist herausgegeben worden vom Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln und vom Dokumentationszentrum Luzern. Ich habe es quer gelesen, fast alles durchgelesen und ich muss sagen, es ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es wirklich auch die Geschichte dieser Sprachinseln zeigt und wie diese Sprachinseln sich entwickelt haben im Laufe der letzten 1000 Jahre und mit welchen aktuellen Problemen sie sich momentan abfinden müssen, mehr oder weniger mit ihrer sprachlichen Situation und sozialen Problemen, die sie haben. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch Luis Prada erwähnen, der uns geholfen hat, hier auch die Referenten einzuladen, der, ich glaube, sehr viel getan hat für die Sprachinseln in den letzten Jahren, der es geschafft hat, alle diese deutschen Sprachinseln, die ja nicht geografisch zusammenliegen, sondern auf ganz Norditalien verteilt sind, sie zusammenzuholen, auf einen Tisch zu holen, sie zu vernetzen. Und daraus ist eben dieses Einheitskomitee entstanden, wo jetzt alle mitmachen und wo jetzt eigentlich immer wieder kulturelle Veranstaltungen gemacht werden. Ich möchte den Luis deswegen auch bitten, dass er jetzt auch gleich die Referenten vorstellt. Und dann machen wir die erste Fragerunde. Es wird zum Teil auf Deutsch, zum Teil auf Italienisch und zum Teil auf Dialekt oder mittelalterlich, kärntnerisch oder was das auch immer sein wird. Luis, könntest du bitte die Referenten vorstellen?
Schönen guten Abend, herzlichen Dank einmal zuerst der EURAG, dass sie überhaupt sich hergegeben hat, zu diesem Thema irgendwas zu machen, irgendwas zu veranstalten. Und bei der EURAG habe ich immer eine ganz wunderbare Unterstützung erfahren, wir als Sprachinseln beim Günther und bei allen anderen, die halt da so mitarbeiten. Herzlichen Dank. Ich war auch überrascht, wie mich die Sigrid angerufen hat, sagt sie, möchtest du nicht was machen, Science Café, wir könnten ja die Sprachinseln einladen. Da war ich natürlich überaus erfreut. Und wir haben dann die Sache so gemacht. Angefangen hat das ja im Jahr zum Europäischen Jahr der Sprachen 2001, wo wir gesagt haben, ja, was soll man mit den Sprachen tun, Minderheitensprache und so weiter. Und dann ist halt diese Idee von den Sprachinseln aufgetaucht. Holen wir die mal her, schauen, wie es ihnen geht, wie es ihnen nicht geht. Und von dem Tag an, sage ich immer, ist ein neues Bewusstsein aufgetaucht. Plötzlich sind die wieder aufgewacht. Sie sind lebendig, deshalb auch der Titel dieses Buches, Lebendige Sprachinseln. Aber die treibende Kraft ist ja der Luis. Wir sagen immer, wir zwei, der andere Luis. Luigi Nicolosi, also der andere Luis, der ist mit der Idee gekommen, ja, wenn wir uns halt doch irgendwie zusammenschließen könnten, vielleicht, um gemeinsam was zu machen. Und so ist das alles geworden. Inzwischen ist dieses Einheitskomitee in Amt und Würden. Und wir haben da ein paar Vertreter da, also eingeladen sind da einmal die, fangen da einfach an, die Lucia, Lutzle heißt man sie drin in der Zare, die Lucia Brotto, die kommt aus der Zare, aus Sauris, arbeitet drin im Museum und Ethnographisches Zentrum, was halt da so alles ist. Und wer einmal in die Zare gekommen ist, der staunt, wie schön es dort ist. So, ich sage immer, ein altes, verstecktes Tiroler Dorf, auch vom Baustil her und so weiter. Einfach. Ja, Kärntnerdorf, entschuldige, jawohl. Gut, die Velia, die habe ich irgendwann mal bei unserer Tagung das erste Mal kennengelernt, Lehrerin im Tischelbang. Ja, das sieht der Tischelbang, liest man manchmal auch. Ich sage einfach Tischelbang, weil sie es ja auch sagen, Tischelbang und nicht Tischelbang. Aber bitte, das ist soweit ja in Ordnung. Also die Velia, treibende Kraft drinnen bei den Tischelbangern. Hier gibt es auch eine Menge Literatur. Auch du hast eine Menge Literatur mitgebracht. Also es wird recht viel Information sein. Die Patrizia dann für die Persentaler, das Toll für die Krumer. Das kennen wir eher näher, weil sie nicht so weit weg ist. Für die Krumer, für die Maurer und so weiter. Wie es halt für, und die Knappen, wie auch dieses Tonband da. Die Situation von Persental beschreibt. Und der Luigi Nicolussi Castellan, er ist ja die treibende Kraft für das alles. Und vielleicht habt ihr es so nebenbei gelesen, aber das sagt ja noch der Günther. Er war am Samstag ja in Innsbruck draußen. Da ist irgendwas geschehen mit dem guten Luis. Herzlichen Glückwunsch. Naja, also soweit zu diesen vier Menschen, die ihr jetzt befragen sollt, die auch sich vorstellen bzw. über ihre Situation berichten. Ich sage immer, ich bin ein bisschen wie ein bunter Hund, ich bin ja kein Sprachinselmensch. Ich bin halt einer, dem halt das ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Und was soll man in den alten Tagen addieren? Man kann nicht von einem Gasthaus zum anderen kugeln, so hat man sich halt irgendjemandem oder für irgendetwas hergegeben. Dankeschön, Günther, jedenfalls. Und ich hoffe auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Das wird sicher klappen. Ich möchte jetzt gleich die erste Fragerunde machen und das Erste, was uns sicher interessieren würde, ist ganz kurz einmal eine Einführung zu den Sprachgemeinschaften, so vielleicht in 10 Minuten, maximal 15 Minuten, dass uns jeder einen Überblick gibt, vor allem über die historische Lage dieser Sprachgemeinschaften, wann sie entstanden sind, wie sie sich weiterentwickelt haben bis zum heutigen Tag. Und ich würde bitten, dass du eben anfängst, come lo status della lingua o la storia della tua comunità.
Igriessa, unti donke desellen hast du per geloden do, unti desellen hast du ent sola orbaten vor unsere Gemeinschaften. E io vengo da Sauris, che è appunto questa piccola comunità formata da 3 paesi e 2 borgate che si trova al confine più o meno nord-occidentale del Friuli, quindi molto, molto vicina al Cadore e al Veneto. La nostra comunità è stata fondata presumibilmente attorno alla metà del 1200. Il primo documento che nomina Sauris come comunità permanentemente abitata è del 1280 e in realtà poi documenti antichi che possono darci qualche indicazione sull'origine di Sauris non sono molti. Purtroppo alla metà del Settecento un incendio ha distrutto l'abitato più alto, Sauris di Sopra, dove c'era la sede parrocchiale e quindi molti documenti appunto sono andati persi. Però grazie a questi primi documenti e soprattutto grazie allo studio della lingua fatto ad opera di linguisti sia italiani che dell'area tedesca, oggi più o meno tutti gli studiosi sono concordi sul fatto che appunto l'origine della comunità risalga alla metà del 200 e che i primi abitanti, i primi nuclei provenissero più o meno dall'attuale zona di confine tra Tirolo e Carinzia, poteva essere forse il Lesachtal, forse il Gailtal. Comunque quel che conta è che queste prime famiglie si sono spostate dall'Austria in questa piccola valle, abbastanza elevata rispetto alle vallate vicine. Attualmente l'altitudine va dai 1000 metri del lago artificiale ai 1400 metri dell'abitato più alto, che è appunto Plotzen, Sauris di Sopra. La sede comunale è a Sauris di Sotto, e attualmente Sauris ha circa 400 abitanti, che sono appunto anche sparpagliati lungo la vallata nei vari abitati. E della terra d'origine i saurani che cosa hanno mantenuto? Prima di tutto la lingua, che è forse l'elemento che ci caratterizza di più, chiaramente, come le altre comunità qui presenti. Una lingua che appunto ha conservato alcuni elementi del tedesco arcaico, e anzi per noi è bello sentire anche persone giovani che arrivano dall'Austria, dalla Germania, ma anche dalle vostre zone, e si fermano ad ascoltare le conversazioni e dicono: ah, quel termine lì mi ricordo di averlo sentito da mio nonno, adesso è un termine che da noi non si usa più. Quindi questo ci dà anche un po' l'idea di che cosa la gente possa trovare la nostra lingua. Chiaramente poi col tempo, con i contatti con gli abitanti dei paesi vicini, di lingua o cadorina o friulana, carnica in particolare, anche il nostro linguaggio è cambiato, quindi oggi è un po' un insieme anche di elementi grammaticali e lessicali del tedesco antico, ma a volte anche con prestiti friulani, italiani, eccetera. E poi quello che è rimasto ancora della cultura originaria lo si può vedere nell'architettura tradizionale. Abbiamo la fortuna, rispetto ad altre comunità, di aver conservato ancora molti, molti edifici, quindi abbiamo proprio questo patrimonio edilizio che tanti ci invidiano e che speriamo di riuscire a mantenere nel tempo. E poi ancora le tradizioni, ad esempio, legate alla gastronomia. Oggi Sauris è molto conosciuta per il prosciutto affumicato, e naturalmente questa abitudine alla affumicatura sicuramente è arrivata con i primi abitanti, e così ad esempio anche tanti altri piatti. Non so se io parlo di Mues oppure di Schöte Dunkatle, forse qualcuno di voi insomma capisce più o meno di cosa si tratta. Così abbiamo mantenuto anche delle feste tradizionali come il carnevale, del Voschank, oppure la devozione verso alcuni santi patroni delle nostre comunità come Santo Svaldo e San Lorenzo, di cui si festeggiano ancora appunto le feste patronali anche con una certa partecipazione. Riguardo allo stato attuale della lingua, purtroppo non posso dire che la situazione sia molto positiva. Una tesi di laurea del 1999 parlava di circa un 70% di parlanti attivi, che però per la maggior parte appartengono alle fasce di età più elevate, e un 13% di parlanti, di persone che conoscono passivamente la lingua, e un 17% che proprio non la parla e non la capisce. E col tempo, con l'arrivo anche di immigrati, di persone che vengono nella nostra comunità o perché sposano persone del luogo, oppure perché vengono a lavorare, pian piano sta salendo la percentuale di chi non parla, e io aggiungerei anche di chi forse non è neppure interessato a imparare la lingua, e questo si riflette chiaramente anche sulle generazioni più giovani. I bambini, se hanno la fortuna di avere a casa dei genitori o dei nonni che sanno parlare, almeno acquisiscono una conoscenza passiva nei primi anni di età, poi qualcuno anzi la parla anche fino ai 3-4 anni, poi arrivano all'asilo o alla scuola elementare, la maggior parte dei bambini ormai parla italiano, e quindi è anche quello che è stato imparato, poi non dico che vada perso, però comunque è difficilmente mantenuto. Da una quindicina d'anni nella scuola elementare e anche alle scuole materne è stato introdotto l'insegnamento della lingua e della cultura di Sauris. E purtroppo le ore di insegnamento all'inizio erano parecchie, quindi anche l'unica insegnante della scuola di Sauris che è in grado di farlo. E riusciva a compiere un buon lavoro. Poi purtroppo anche per motivi di finanziamenti, di fondi, le ore si sono molto ridotte nel tempo e l'insegnante lamenta soprattutto il fatto che il lavoro che lei fa in classe spesso non viene continuato a casa, in famiglia, e questo purtroppo è negativo. Fortunatamente alcune persone e associazioni che comunque sono molto attive proprio nelle iniziative, nei progetti di tutela e valorizzazione della lingua e della cultura locali. Siamo riusciti anche a fare molte cose, abbiamo pubblicato dei libri, abbiamo un coro, un bel coro che è particolarmente impegnato proprio prima di tutto nella valorizzazione del patrimonio musicale locale, perché abbiamo un gruppo di canti tradizionali, soprattutto del periodo natalizio, e poi non so se ci sarà la possibilità di sentire qualcosa. Comunque questi canti che poi sono alcuni in saurano e alcuni in tedesco antico sono arrivati in un secondo momento rispetto alla fondazione della comunità, e il coro ha avuto il merito di rispolverare questi canti e ancora adesso questo repertorio viene proposto nel periodo appunto natalizio. Ma oltre a questo, nel 2000 è stata anche musicata una messa saurana, cioè è stato tradotto il testo della messa in saurano con musica originale. Ed è una cosa molto sentita anche dai coristi, perché cantare nella propria lingua è una cosa, un'esperienza difficilmente che si riesce difficilmente a trasmettere, comunque che ci coinvolge molto. E adesso abbiamo affidato ad alcuni musicisti la composizione di brani su testi poetici di autori saurani. Ecco, quindi c'è da una parte il desiderio sicuramente di riuscire a salvaguardare quello che abbiamo ricevuto dai nostri avi e di non perdere quello che ci caratterizza rispetto al resto del Friuli, e dall'altra non è possibile negare che ci siano anche dei problemi, credo, non so, che questo forse emergerà anche dal lavoro degli altri. Certo, quando i numeri sono piccoli, quando queste comunità si trovano circondate da popolazioni con cui non è possibile neppure scambiare delle esperienze legate ad esempio appunto anche alle iniziative di valorizzazione della lingua, allora diventa molto più difficile per noi lavorare. Abbiamo la fortuna di essere riusciti assieme anche agli altri di aver fondato questo comitato, che comunque ci permette proprio di avere un confronto.
Trifft's mir jetzt. Christis, ich bin Tischelbon, ich heiße Velia, ich bin Lehrerin. Tischelbon ist nicht ein Bissaur, ist ein Gaman, Tischelbon ist ein Chladerfl in Tjarnia, in Zebersten, ist Lista Derfl, wo der Grenz mit einem Streich unter einer Heere, unter einem in Eintritt in Österreich. Ist ein Chladerfl mit 117 Einwohnern, 70% der Tischelbongerisch. Das ist bei der Austerischemen bei einer Recherche, so kam auch der Professor Francescato aus Vieranainska. C'è un intercalare di parole italiane nell'esposizione, nell'introduzione che ho fatto in timavese, perché come diceva Lucia effettivamente ci sono dei termini che assolutamente non esistono, questo tedesco arcaico, che vengono in prestito dal friulano o dall'italiano stesso. Anche Timau vedeva le sue origini al 1300 circa, i primi documenti parlano di una concessione per l'estrazione di minerali dalla montagna che circonda l'abitato, risalente al 1284. Io avevo preparato delle immagini che potevano inquadrare un po' anche quella che era la posizione geografica del paese per farvi capire un po' l'asperità del territorio e le difficoltà effettivamente di questa popolazione e a ricavare da questo territorio appunto gli elementi, gli alimenti per la propria sopravvivenza. Le attività alla quale la popolazione si dedicava, oltre alle attività minerarie, era ovviamente legata al bosco, quindi boscaioli e persone che si dedicavano alla lavorazione della terra, all'allevamento del bestiame. Infatti tutte le testimonianze che abbiamo, le tradizioni legate all'artigianato, si legano proprio a questo tipo di occupazione. Il paese non era stato edificato dove si trova attualmente, era in una posizione completamente diversa, perché ovviamente dove si trova adesso è anche la zona più bella di pascoli, che veniva saggiamente, giustamente lasciata per le bestie. Un'alluvione nel 1729 ha completamente distrutto il paese, è stato ricostruito nella posizione attuale, come dicevo, e non ha assolutamente riproposto un'architettura particolare. C'è l'impiego della pietra, c'è l'impiego del legno, ma senza una struttura o un'idea architettonica che possa caratterizzare come lo è invece per Sauris. Non abbiamo documentazione scritta della lingua, non esiste. I documenti scritti risalgono ai primi anni 80, quando ha cominciato a diffondersi nella comunità l'attenzione per la propria lingua. Prima la lingua veniva parlata, era una lingua che permetteva la comunicazione e poi diventava anche utile per tutti quelli che dal paese se ne sono andati per cercare lavoro, cercare fortuna all'estero. Negli anni Ottanta c'è stata maggior consapevolezza nei confronti di questa lingua e di conseguenza anche un'attenzione a documentare questa lingua. Sono state realizzate diverse pubblicazioni, rimangono da risolvere ancora dei problemi legati alle regole di grafia, perché si è cercato nella trascrizione di rispettare un po' quella che è il modo di scrivere italiano, nel senso più semplice, come le parole vengono pronunciate allo stesso modo, ci sono dei segni molto semplici per scriverla, nell'altro modo rispettando i suoni duri della lingua. Questo ancora ha bisogno di qualche perfezionamento. La gastronomia è una gastronomia che si rifà a, come diceva anche Lucia, un po' quella che è la tradizione della affumicatura, quindi a modi di utilizzo delle bestie che venivano allevate e che veniva poi legata in modo particolare a quelle che erano le manifestazioni più importanti della vita dell'uomo, non so, il matrimonio piuttosto che la festa del santo patrono. E adesso in modo particolare ci sono dei piatti e delle lavorazioni particolari degli animali, in modo specifico del maiale, che sono valorizzati e vengono recuperati. Esistono nel paese e operano dagli anni 80 il circolo culturale, la corale da un po' prima, festeggia quest'anno i 40 anni di attività, e due gruppi folcloristici, i quali si sono preoccupati di recuperare le tradizioni culturali del territorio e stanno facendo anche attività di ricerca linguistica. La chiesa nello specifico, non abbiamo avuto la fortuna come comunità di avere dei parroci locali, di conseguenza non abbiamo né raccolte di preghiere oppure, che ne so io, il catechismo per esempio che voi avete, c'è però un'attenzione, soprattutto in questi ultimi tempi, a voler recuperare anche quelle che sono le preghiere della tradizione. La scuola sta impegnando dagli anni Ottanta in attività di, così, di recupero della tradizione culturale, e in modo specifico da quando c'è stata l'applicazione, l'approvazione della legge di tutela delle minoranze linguistiche, tiene conto delle opzioni che fanno le famiglie e sono stati avviati i primi percorsi di alfabetizzazione linguistica. Non è certamente un percorso facile, perché ovviamente consolidarsi deve trovare riscontro anche all'interno della comunità, i bambini devono trovare all'interno della comunità le persone che con loro poi continuino questi dialoghi e questi confronti. All'interno del paese si è sviluppata di recente, verso la fine degli anni Ottanta, primi anni Novanta, anche una raccolta museale che è legata sempre alla cultura del territorio, che effettivamente sta facendo, diventa un punto di partenza per ulteriori approfondimenti, ulteriori ricerche. Certamente le leggi di tutela stanno aiutando la comunità, perché dal 2003, se non ricordo male, il comune di Paluzza ha attivato uno sportello linguistico. Ripeto che Timau è una frazione del comune di Paluzza, ha attivato uno sportello linguistico che sostiene e collabora con le associazioni in attività di ricerca, di consulenza, di approfondimento. Esistono dei siti a cura sempre delle associazioni. Quello che tra le tante cose mancano a livello di rafforzamento proprio della ricerca e della continuità linguistica sono la continuità dei finanziamenti per appunto l'attività degli sportellisti, perché si sa e sono sempre legati alle disponibilità economiche. Esaurite queste, bisogna aspettare un nuovo finanziamento per poterli riattivare. Uno studio particolare sulla toponomastica, perché tanti nomi di luogo sono legati anche all'attività di questi primi abitanti del paese. Come dicevo, la codifica scritta condivisa è un centro per la raccolta, per la documentazione di tutte queste testimonianze linguistiche. Tanto hanno fatto e tanto stanno facendo le associazioni culturali, e purtroppo non esiste e non c'è in paese la possibilità di raccogliere tutto questo materiale, e sicuramente questo è una cosa, secondo me, anche urgente per far sì che non si disperda patrimonio culturale e linguistico. A noi come generazione spetta documentare e raccogliere quanto più materiale possibile per trasmettere e per lasciare testimonianza di questa particolarità della comunità.
Grazie. Forse dici anche due parole sulla trasmissione televisiva. Lì c'era un progetto che avete fatto, c'erano delle notizie giornaliere, no?
Ecco, era una cosa che avevo dimenticato. Uno sforzo intenso questo della trasmissione televisiva. Io adesso non ricordo nello specifico quante ore di trasmissione, ed è stata fatta una scelta piuttosto impegnativa, perché c'era un notiziario settimanale che andava poi in replica altre due volte e raccontava in timavese quello che era successo non solamente a livello di territorio della Carnia o comune di Paluzza, ma proprio anche fatti successi a livello, cioè notizie proprio di fatti successi anche a livello mondiale. E lo sforzo grosso è stato quello di adattare e trovare della terminologia per spiegare, per raccontare questi fatti, e poi associare a tutte queste notizie le immagini. Perché ci siamo posti anche questo problema? La comunità di Timau è di 417 abitanti. E la televisione che trasmetteva la trasmissione copriva un'area molto più vasta. A noi volevamo che la trasmissione venisse seguita e abbiamo detto: se lo facciamo esclusivamente c'è il lettore in studio che legge la notizia, dopo un po' poi non capendo niente magari anche si annoia e guarda altre cose. Se invece noi catturiamo la sua attenzione con le immagini, ci seguirà poi fino in fondo. Questo abbiamo avuto conferma di questo perché c'è stato chi ci ha detto che seguiva quello che noi stavamo trasmettendo perché era cattivato insomma dalle immagini e poi insomma riusciva a seguire anche un po' le parole.
Dankeschön. Ich gebe das Wort gleich weiter an die Vertreterin aus dem Fersental.
Allora, ein großer Name der Leiter Schemanzai, bei mir und bei uns in Bergentol. Allora, io inizierei col parlare in italiano, visto che comunque sono di madrelingua mochena e italiana. Io vengo dalla Valle del Fersina, che è una valle che si estende per circa 15 chilometri a est di Pergine Valsugana, quindi est comunque di Trento, che è il capoluogo trentino. È formata da tre comuni principali che sono quelli appunto interessati anche dalla comunità mochena, che sono appunto Palù del Fersina, Palain Bergentol, Fierozzo Vlaröz e Frassilongo Garait. In realtà il comune di Frassilongo è composto da due comunità importanti, che è quella di Frassilongo e anche Roveda, che non va dimenticata in quanto è l'unica al momento nel comune in cui è stata mantenuta ancora la lingua, Wachlait si chiama in mocheno. La Valle del Fersina poi è composta anche da un altro comune che è Sant'Orsola Terme, in cui in realtà però non è mai esistita una lingua di origine tedesca. E poi alcune frazioni del comune grosso, che è quello di Pergine Valsugana. La Valle del Fersina si chiama così perché è appunto attraversata da un torrente che è il Fersina, che da noi viene chiamato anche Bergen. La particolarità di questa valle è che è stata colonizzata verso la fine del 1200, inizio 1300, da contadini di origine bavarese, vengono chiamati anche roncadori. E verso la fine del 1300 poi è stata anche coinvolta dall'attività mineraria, i canopi, vengono chiamati anche knoppen da noi, hanno diciamo così invaso un po' la valle per tutto il 500 e anche metà del 600, quindi comunque ci sono diversi segni rimasti ancora nella valle. E non per niente nel 96 è stato aperto anche un museo, che si chiama appunto Gruva Hardumbel, una miniera in cui è appunto possibile ancora vedere le antiche ristrutturazioni, il tipo di coltivazione che veniva fatto. I minatori in realtà non si sono mai stanziati nella valle, quindi la valle e anche la lingua mochena a cui la valle poi fa capo è di origine di contadini roncadori bavaresi. Si parla, secondo il professore Antonio Rolli, che è stato quello che poi ha anche stilato la nostra grammatica, di un dialetto di origine alto bavarese. Il termine mocheno non è stato ancora identificato con un'etimologia precisa. Diciamo che si intende comunque che molto probabilmente è stato un termine di origine dispregiativa. Questo perché? Perché soprattutto dopo la prima guerra mondiale e la seconda c'è stato un po' un accanimento nei confronti della valle, in quanto questi venivano un po' additati come i diversi. Al punto che questo è dovuto proprio al fatto che comunque in questa valle veniva parlato un dialetto che era molto diverso dall'italiano standard, d'accordo? E questo fatto purtroppo ha fatto anche in modo tale che spesso la lingua venisse persa dalle popolazioni circostanti. E in effetti il comune di Frassilongo, come già vi anticipavo prima, ormai ha perso quasi completamente la lingua. Ormai ci sono meno di 800 abitanti in tutta la valle, però in realtà forse il 60-70% degli abitanti conoscono ancora, sono ancora parlanti attivi di questa lingua. Un altro fenomeno molto importante che è avvenuto negli anni 50, anni 60 del Novecento è stata quella dell'immigrazione. In molti infatti hanno preferito così emigrare verso l'estero, soprattutto la Germania, l'Austria e la Svizzera. Questo perché ormai la Valle non dava più le risorse sufficienti per la sopravvivenza spesso, perché comunque per secoli la Valle è sopravvissuta sull'allevamento e sulla coltivazione. Una volta che appunto c'è stato un po' il boom economico in tutta Italia, c'è stata anche questa emigrazione verso l'estero da parte anche comunque delle comunità della Valle. E questo ha un po' decimato a livello demografico nel nostro territorio e ha creato anche ovviamente diversi tipi di problemi in questo senso. Uno sforzo importante è venuto appunto con la legge provinciale dell'87 che ha un po' permesso comunque anche la tutela delle minoranze linguistiche. Ecco, dall'87 in poi si è attivati in maniera diversa sia la provincia che la regione, poi successivamente anche lo Stato, con la salvaguardia e la tutela delle minoranze. Questo ha permesso alla Valle dei Mocheni di costituire l'istituto culturale all'epoca Mocheno e Cimbro, che dal 2003, se non sbaglio, si è poi diviso e sono diventati due istituti singoli, due istituti, diciamo così, indipendenti l'uno dall'altro. E questo istituto appunto ha come scopo principale quello di salvaguardare, tutelare sia la cultura che soprattutto la lingua della Valle dei Mocheni. Ecco, a livello così di tradizioni, diciamo che le più importanti sono sicuramente quelle del carnevale, che comunque è sempre molto seguito, soprattutto dagli appassionati di questo settore. Comunque è un carnevale che è stato definito molto genuino, perché comunque lo scopo di questo carnevale non è tanto quello di presentare qualcosa alle persone, ai turisti, quindi non ha nulla a che fare col turismo, è rimasto molto genuino in quanto segue comunque uno standard che è quello appunto di presentare un vecchio di Becia, Unterbecia si chiamano per l'esattezza, che sono due persone, sono normalmente due maschi che comunque rappresentano un uomo e una donna, che si rincorrono lungo tutto il paese con lo scopo appunto di augurare un buon carnevale un po' a tutta la popolazione. Un'altra tradizione molto importante che si è mantenuta è quella della stela. La stela è una tradizione che appunto si sviluppa normalmente a Natale, o meglio, l'ultimo, il primo dell'anno e poi durante l'Epifania. La stela in pratica è una tradizione che prevede una costruzione appunto di una stella vera e propria, che viene portata da un coro di cantori che durante questi tre giorni del coro dell'anno attraversano tutto il paese. E, ecco, questo tipo di tradizioni dimostrano comunque che a livello culturale, a livello di tradizioni, sono piuttosto popolari, ma nello stesso tempo hanno anche molto a che fare con la cristianità, perché comunque la popolazione mochena è sempre stata molto legata alla religiosità, a differenza invece magari di quello che lo stesso Musil, no, nella sua grigia magari potrebbe scrivere. È stata infatti definita Verzaubert, proprio da Sfacciabete tale, proprio perché Musi nella grigia la definisce tale. E, niente, direi che comunque poi un grande passo avanti è stato fatto negli ultimi anni anche con lo Stato, no? Adesso noi a livello di finanziamento abbiamo la possibilità di contare appunto sull'Istituto Culturale Mocheno, e che comunque permette, oltre che la salvaguardia così un po' teorica della lingua, eccetera, anche a livello pratico di finanziamenti. Su questo è molto importante. Lo Stato, appunto, con la legge 482 ha permesso dei finanziamenti con dei progetti che riguardano sia sportelli linguistici che altri tipi di progetti, come potrebbero essere la toponomastica, che in realtà però è stata poi seguita dalla provincia, progetti che permettono anche di sviluppare soprattutto l'aspetto linguistico e culturale della nostra valle. Inoltre ci sono diverse associazioni che lavorano attorno a questo scopo. Quindi diciamo che a differenza di quello che è stato il boom dell'emigrazione degli anni 60 e 70, che ha visto un po' la caduta della voglia di essere mocheni, proprio perché, come vi dicevo, c'è stata molta discriminazione da parte delle popolazioni circostanti a causa della diversità della lingua e della cultura che questi presentavano. In realtà poi con l'istituzione dell'istituto, e comunque già prima, perché la popolazione è sempre stata molto orgogliosa di poter mantenere questo tipo di diversità, adesso noi possiamo contare sulla presenza di parlanti giovani che hanno comunque sempre più voglia di mantenere viva e di poterla tramandare ai propri figli, sia la lingua che la cultura. La tendenza purtroppo dell'immigrazione invece è un po' diversa, diciamo che i giovani avrebbero voglia di poter rimanere in loco, però purtroppo se le caratteristiche del paesaggio, e purtroppo non abbiamo mai avuto delle situazioni di maso chiuso, per esempio, oppure anche il fatto che comunque il lavoro purtroppo è abbastanza scadente in valle, questo ha fatto in modo che comunque ancora oggi i giovani spesso si spostino in altre zone, come potrebbero essere limitrofe, Pergine piuttosto che Trento, insomma. Ecco, un fatto ancora importante che volevo sottolineare è il Biesuntular Museum. Allora, in valle possiamo contare sempre con l'aiuto dell'Istituto Culturale Mocheno e in questo caso anche del Comune sul 3 musei che presentano un po' delle caratteristiche, culturali e anche storiche della valle. Allora, di Gruva Hardenberg, come vi dicevo, è la miniera che è stata appunto aperta nel 97, in cui io tra l'altro poi anche lavoro. In questa miniera è possibile appunto poter vedere le strutture delle coltivazioni del 500 che hanno caratterizzato questo periodo. Poi abbiamo il Filzerhof, che è un maso tipico mocheno. Questo maso presenta invece le caratteristiche architettoniche tipiche della valle, quindi il Blockbau, le scandole, Schindeln e comunque la tipica costruzione a due piani con la parte sotto adibita a stalla e cucina e abitazione, insomma, e quella parte sopra col fienile. E poi un'altra attività molto importante valle è stata quella dell'attività insomma di coltivazione e quindi anche il mulino. Abbiamo anche dei mill. In questo caso invece abbiamo una costruzione che presenta una delle attività tipiche, il mulino d'acqua, con delle caratteristiche veneziane. Direi che... Okay. Ganz weiter?
Okay. Ja, grüß es, bin ganz herz. Ich bin der Bürgermeister von Luzern, ein kluger Land, das nach hohen Bergen, besondere 100 Leute, die dann auch leben zu sehen, wie sie ganz hoch zu arbeiten und zu studieren. Haben Sie schon verstanden? Soll ich auf Deutsch sprechen oder auf Italienisch? Auch wenn es nicht perfekt ist, aber nachdem Sie deutschsprachig sind, werde ich versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Wie gesagt, ich bin der Bürgermeister von Luzern. Das kleine Dorf mit 300 Einwohnern nur noch, weil viele sind ausgewandert. So, man hatte als Zimbern diese deutschsprachige Einwohner im Gebiet zwischen Trient, Verona und Vicenza geheißt, weil man dachte, sie stammen von den alten Kimber, die von Römer geschlagen wurde. Eigentlich handelt es sich um Einwanderer aus Bayern vor und nach dem Jahre 1000. Das älteste Dokument aus Benediktbeuren zu den 13 Gemeinden 1053. Aber auch die Diözese München-Freising hatte Besitzen in den 7 Gemeinden, angrenzend an das Gebiet auch von Luzern. Von dort später unter Prinz Friedrich von Wangen 1216 sind verschiedene Familien eingewandert auf die Hochebene von Göria, Lavarone, Luzerna, Lavron, Folgereit und Luzern, weil dieser Bischof wollte, dass auch diese Berge etwas Ertrag bringen können. Und im Jahre 1400 hatte der Herzog Friedrich der Lechtaschen 4 Höfe bezahlt, bedeutet, dass die Gegend von Luzern schon von mehreren Familien schon bewohnt war, nicht? So, ich erinnere auch ein bisschen auf das Zimbrische Gebiet, nicht etwas breiter nur als Luzern, weil Luzern ist eigentlich jetzt die letzte Gemeinde, wo noch tatsächlich die zimbrische Sprache lebendig ist. Weil in den 13 Gemeinden von Verona, es ist nur noch auf die 120, 30 Leute zerstreut in das gesamte Gebiet, die noch Altzimbrisch, Altdeutsch sprechen. In die 7 Gemeinden kommen nicht mehr auf 10 leider. Doch war der Erste Weltkrieg entscheidend, weil doch war es Italien und während des Ersten Weltkriegs wurde die Bevölkerung in der Gegend von Padua evakuiert, wo sie sich selbst zwingen mussten, auf Italienisch zu sprechen, um nicht als deutschsprachige Feinde betrachtet zu werden. Auf die Hochebene wohnen Luzern, Lavarone, Fogheria, Terragnolo, Valasse, Valle dei Ronchi, so die ganze linke Seite von Etschtal war deutschsprachig früher, hatten auch deutsche Namen. Haben oft die Priester eine negative Rolle gespielt. Bis zum Trentiner Konzil wurde deutschsprachige Priester eingesetzt. Nachher hat man es vermeidet, wenn man vermutet, es könnte die lutheranische Lehre eingeführt werden. Und Maria Teresa hat überall die Schulen eingerichtet und Trentino, italienische Sprache, bekam automatisch italienische Sprachen. Und in Dörfern waren die Pfarrer beauftragt, den Unterricht durchzuführen. Und nachdem sie nicht Deutsch und nicht Zimbrisch verstanden, zwingten sie die Eltern bei der Beichte sogar, nicht mehr diese barbarische Sprache mit den Kindern zu sprechen. Und auch vor 100 Jahren in Bulgaria ist nachgewiesen, sagten sie den Kindern, wenn sie bei dem Katechismus und diese schlechte Sprache sprechen, gehen sie in die Hölle und werden verbraten. Nun hatten wir Glück, jedoch 1862 einen Priester aus Südtirol, aus Eppan, Franz zu Christian, zu bekommen. Der gab bekannt, hier sprechen die Leute noch Altdeutsch. Dann hat er den Auftrag bekommen, auf Deutsch zu unterrichten, statt auf Italienisch. Was die Reaktion der italienischen Nationalisten verursacht haben, den italienische Schule gebaut haben, Mittagessen kostenlos anboten, um Kinder zu gewinnen, deutsche Schule ab und zu Kleider. Aber 80% der Kinder gingen zur deutschen Schule und 20% zu der Italienisch. Natürlich diese Jahrzehnte, so bis zum Ersten Weltkrieg, wo die deutsche Schule tätig war, hat natürlich beigeholfen, die alte zimbrische Sprache zu erhalten. Mit dem Krieg wurde das Dorf evakuiert. Entschuldigen Sie, machen selten wir es auch. Und wurde dann gleich wieder aufgebaut. Ich versuche schnell zu sein. In den 20er Jahren hatten wir fast 1200 Einwohner. Dann kam die große Wirtschaftskrise, sind viele weggegangen, der 30er Jahre. Dann kam die Option, die wie bei euch auch sehr traurig war und die Familien gespaltet hat. Dadurch haben wir viele Leute verloren. Nach dem Zweiten Weltkrieg 650 Einwohner, stabil bis 67. Dann plötzlich in 10 Jahren sind 100 Leute ausgewandert, 14 Jahre 200. Und das war ein Trend wirklich, nicht? Das war den Fanggang, wo einen Todesmaß können man auch nennen. Was ist geschehen? Bis damals hat man die Volksschule bis zur 8. Klasse, dann gingen die Jungen im Baugewerbe, die Mädchen als Kellnerin, die Familien blieben dort, jede Familie hatte damals eine, zwei Kühe und so weiter, ein bisschen Landwirtschaft. Die Männer gingen weg als Saisonarbeiter und die jungen Damen. Dann hat es die Schulreform gegeben mit einer einheitlichen Mittelschule, die in Lavarone, nahegelegene Dorf, 14 Kilometer entfernt, eingerichtet wurde. Im Sommer 1967 waren die ersten Jugendlichen hier mit dem Diplom, das zum ersten Mal erlaubt hätte, die fortführenden Schulen zu besuchen, aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hätten sie ein Viertel vor sechs abfahren müssen, um abends um nachts zurück zu sein. Das natürlich ist unzumutbar, deswegen sage ich immer schon auch oft bei den Gesetzen auch die soziale Auswirkung, nicht nur die Naturauswirkung zum Beispiel, aber weil das hat bedeutet, dass die junge Generation weggegangen ist. Weil jetzt bei den jetzigen 300 Einwohnern ist eine negative Altersstruktur, viele ältere Leute, wenige Kinder und das ist natürlich ein großes Problem für die Erhaltung der Gemeinschaft. In diesen letzten Jahren ist da ein weiteres das Bewusstsein gestiegen. Und die Leute, auch die ausgewandert sind, sprechen weiter Zimbrisch. Bei der Völkerzählung haben sich 90% der 300 Einwohner als Zimbrischsprache, Gehörige der zimbrische Gruppe, erklärt. Ein Teil ist vielleicht nur passiv. Aber 80% sind noch ohne weiteres aktiv. Können auch noch Zimbrisch sprechen. Aber in der Provinz Trient haben sich als Zimbrischsprache 882 Leute insgesamt erklärt. Und das bedeutet, dass die Familien, die ausgewandert sind, sich weiter zu unserer Sprachgruppe erkennen. Dazu kommen auch die, die im Ausland ausgewandert sind, in Deutschland, Österreich, Schweiz und auch in Südtirol, aber auch in Vicenz oder andere Städte von Norditalien. So kann man schon unsere Sprachgruppe mit 1200 rechnen. Natürlich ist die Tendenz negativ, wie auch bei den anderen Sprachinseln, ist der Druck der italienischen Sprache immer stärker. Wenn wir denken, vor 40 Jahren gab es Fernsehen fast nicht. Dann gab es die Möglichkeit, auch in der Familie die örtliche Sprache zu sprechen. Mit dem Fernsehen sehen die Kinder Cartoons und das ist alles auf Italienisch. Dann ist auch der Tourismus da und dann natürlich auch die gemischten Ehen, die sind Ehren. Sie sind immer mehr natürlich, weil jeder sucht den Partner, der immer passt. Die Kinder, die Jungen auch arbeiten auswärts, besuchen Schulen auswärts und natürlich dann haben sie mehr Möglichkeit, auch einen Partner außerhalb der Gemeinschaft kennenzulernen und auch dann zu heiraten. Das ist natürlich schwer. Ein bisschen die Gemeinschaft. Unser Hauptproblem ist das erste die Wirtschaft, weil wir liegen sehr abgelegen, es sind wenige Arbeitsmöglichkeiten da. Deswegen haben wir uns sehr stark eingesetzt, Arbeitsplätze zu beschaffen, alle möglichen wirtschaftlichen Initiativen zu unterstützen. Und etwas ist auch geschehen, es ist eine Arbeitsgenossenschaft entstanden, von zwei Gaststätten inzwischen sind es 7 geworden, so sind es immerhin 7 Familien, die darüber über die Wirtschaft leben. Wir haben das Dokumentationszentrum eingerichtet mit dem Ziel, auch kulturelle Fremdenverkehr zu fördern. Und das natürlich bringt auch einen Ertrag für die Familien, die von dem Tourismus leben. Es sind einige kleine Betriebe, Handwerker da, aber natürlich ist das Problem noch nicht gelöst. Ein Hauptziel war es jedoch, auch juristisch als Minderheit anerkannt zu werden, weil obwohl die deutschsprachigen in dein Statut ernannt sind. Natürlich ist das Statut, Autonomiestatut ist zum ersten Ziel für zugunsten der Südtiroler entstanden, aber der Gasper hatte eine Formulierung gefunden, damit auch Trentino einbezogen wird, und war es die Rede da von den deutschsprachigen Einwohnern der Provinz Trient und der benachbarten zweisprachigen Gemeinden der Provinz Bozen, der zweisprachigen Gemeinden der Provinz Trient. Trient hat alles bekommen wie Bozen eigentlich nicht, aber nichts für die deutschsprachigen Gemeinden. 1992, als die Streitigkeit wurde, UNO, eingeleitet von Österreich gegen Italien für Südtirol, zu Ende ging, habe ich und auch die Kollegen von Fersenthal so in Wien wie in Rom angeschrieben und gesagt, es ist höchste Zeit, dass man auch die deutschsprachige der Provinz Trient anerkennt. Das Parlament in Wien hat gleich uns unterstützt, und in der Streitbeilegungserklärung in Punkt 10 ist der einzige Punkt, wo die Provinz Trient genannt wird, ist die Rede von den Ladinern, und dann sagt das Parlament, der Bundesregierung Österreich wird aufgefordert, sich einzusetzen, damit den deutschsprachigen Sprachinseln der autonomen Provinz Trient die Rechte zuerkannt werden, die ihnen aus dem Pariser Vertrag zustehen. In Italien hat es länger gedauert. Wir hatten ein Einheitskomitee gebildet mit den 3 Via Bürgermeister von Fersenthal und Luzern und mit dem Kulturinstitut. Und immer einheitlich vorgetreten, bei allen Parteien sind wir hingegangen und mit allen gesprochen. Bis 2001 mit Verfassungsgesetz Nummer 2, dann offiziell im Statut die Rede von den Fersenthaler Mocken und von den Zimmer Lusener ist. Und das ist natürlich ein großer Erfolg, weil jetzt haben wir eine juristische Anerkennung. Und sogar ist in dem Statut da, der Vorschrift, für die Provinz Trient sind schon ausreichende finanzielle Mittel, entsprechende Bedürfnisse für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Entwicklung der ladinische, fersentalische, mokene und lusernerische, zimmerische Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und natürlich haben wir jetzt in den letzten Jahren viel mehr Möglichkeiten, auch unsere Tätigkeit auszubreiten. Wie erwähnt, ist auch das Gesetz 482 von den Staaten von 99 da. Und in den letzten 3-4 Jahren sind mehrere Projekte durch den Staat finanziert worden. Aber auch die Provinz mit dem Landesgesetz Nummer 4 von 99 hat ebenfalls jetzt Größe Achtung. So, im Verhältnis von vor 20 Jahren ist da ein weiteres, ein großer Unterschied da jetzt. Ohne weiteres. Aber die Probleme sind noch viele. Man braucht jedoch die Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit uns nicht vergisst. Das ist sehr wichtig, weil bei den Politikern geht es immer um die Achtung, die da besteht, wenn es Interesse da ist von den öffentlichen, von den Presse und so weiter oder von den Institutionen, dann haben sie auch mehr Achtung. Ja. So, obwohl es sehr klein ist, hat es noch eine lebendige Struktur, und wir versuchen auch, in die Kultur natürlich ist vieles geschehen. Wir hatten das gemeinsame Kulturinstitut bis vor 1,5 Jahre. Jetzt sind die 2 Institute sind gewachsen, die 2 Gemeinschaften. So war es notwendig, dass Fersenthal selbstständig sich verwaltet und die Luzerner Zimmer ebenfalls selbstständig. Aber die Kontakte sind immer da und wir arbeiten auch politisch noch weiter zusammen. Es ist auch ein Kirchenchor und ein anderer Zivilchor da. Es ist auch ein Haus vom Brück Hausmuseum hergestellt worden vom Kulturinstitut, was jedoch dann wegen der touristischen Bedeutung von dem Dokumentationszentrum jetzt begleitet geführt wird. Seit 10 Tagen haben wir auch eine kleine Pinakothek von einem Luzerner, Martin Pedrazza, der ausgewandert ist durch Typzessionen und dann uns einen Anteil an Elternhaus und 35 Bilder geschenkt hat. So haben wir 3 Institutionen sozusagen, das alles in den Sinn, die kulturelle Wirtschaft zu unterstützen. Ja, das Einheitskomitee ist entstanden aufgrund der Gedanken, die wir hatten. Wir hatten festgestellt, dass wenn man zusammenarbeitet, dann kann man auch Erfolge erzielen. Wenn man allein ist, immer noch eine weitere Schwere. Deswegen haben wir aufgrund dieses Treffens in Neumarkt 2001 organisiert von den Luis, und ich bedanke den Luis Prada, weil er ist wirklich ein sehr aktiver Unterstützer der Sprachinsel. Eigentlich, ich mache es ganz wenig, ich komme nicht dazu, nicht, er ist einige der Motor unserer Initiative. Leider machen wir zu wenig, aber etwas ist auch das, wenigstens treffen wir uns einmal in dem Jahr, dann haben wir dieses Buch herausgegeben. Der Gedanke war, so versuchen wir wenigstens zusammen zu bleiben und uns in der Öffentlichkeit auch etwas vorzustellen. Deswegen, dieses Buch ist ein erster Schritt in diese Richtung. Man kann sich gleichzeitig, man hat sich gleichzeitig vorgestellt, und nicht nur durch andere Leute, sondern die Mitglieder der Gemeinschaft haben die Artikel, die Berichte hergestellt und sich vorgestellt. So, der Weg der Minderheit ist ohne weitere noch sehr schwierig. Wir haben jedoch diesen Wille, weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen, und wir hoffen, dass wir auch noch in 100 Jahren da sind.
So, vielen Dank für die erste Runde. Ich glaube, es hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass eben die wirtschaftliche Frage ganz wichtig ist. Also, wie hält man die jungen Leute in den Sprachgemeinschaften? Und da ist sich auf gesetzlicher Ebene in den letzten Jahren sehr viel passiert. Also hat es das Staatsgesetz gegeben, auf regionaler Ebene, Provinzialebene, verschiedenste Gesetze, die vor allem eben wirtschaftlich unterstützen, finanziell unterstützen. Und trotzdem glaube ich, und das ist jetzt meine erste Frage an alle, und dann würde ich die erste Runde im Publikum machen, vielleicht können wir ein paar Fragen sammeln. Also meine erste Frage wäre, inwieweit wird in euren Gemeinschaften diskutiert, stärker auf das Hochdeutsch überzugehen, damit man vielleicht auch eben aus wirtschaftlichen Gründen mehr Kontakte hat, auch touristisch gesehen zum Beispiel, und vielleicht dann auf den Dialekt verzichtet oder neben Dialekt Italienisch und dann eben auch Hochdeutsch lernt? Also das wäre meine Frage. Ich würde aber bitten, gleich schon die erste Runde zu machen und dann ein paar Fragen zu sammeln. Gibt es Fragen?
Ja, meine Frage geht auch an alle, und zwar, wie schaut das eigentlich, ich bin leider etwas später gekommen, ich hoffe, ich habe da nichts verpasst, aber wie schaut das mit der Schule aus? Schließt eigentlich an Ihre Frage an, Dr. Arz. Wie wird das dort, gibt es dort Deutschstunden, beziehungsweise wird da die Umgangssprache gepflegt, wie ist das im Schulwesen?
Gibt es noch Fragen?
Ich hätte noch eine Frage, die auch an deine Frage anknüpft. Ich selbst war einmal in Sauris und habe mit einigen Leuten gesprochen und gefragt, eben, ob jemand Deutsch spricht. Und die Antwort war, nein, nicht Deutsch, aber Dialekt. Wie ist die eigene Wahrnehmung? Oder welche Wahrnehmung hat man von der Art von Sprache, die verwendet wird? Ist das jetzt nur ein Einzelfall gewesen oder wird das als Dialekt im Unterschied zum Deutsch oder Hochdeutsch aufgefasst?
Eine Frage noch dann.
Ja, bei der Einführung hat man gemerkt, dass viele italienische Wörter verwendet wurden oder ab und zu auch italienische Wörter. Ich weiß, dass im Gardertal man jetzt versucht, ladinische Begriffe zu aktivieren oder zu erfinden von Michi. Warum macht man das nicht bei dieser Sprache? Bei den ersten beiden vor allem.
Sì, le domande poi mi pare di aver capito, perché scusate, ma noi, almeno io personalmente, un po' di difficoltà a capire bene il tedesco standard ce l'ho qualche difficoltà, ma mi pare di aver capito un po' la situazione della scuola che chiedeva, no? L'insegnamento. La signora invece chiedeva il discorso. Faceva il discorso perché non utilizzate, fate anche voi quanto stanno facendo a Val Gardena, che cercano di adattare i termini, la terminologia all'italiano, i termini italiani, cercano di trovare una traduzione, giusto? Tentativi di questo genere li facciamo anche noi, perché lavatrice non esiste, macchina da cucire non esiste, computer non esiste. Le faccio degli esempi: lavatrice diventa Bosch machine, macchina di cucire Vlich machine, computer Schreibschotel, insomma ci sono questi tentativi, queste iniziative, no? Certo che quando si inizia a parlare e ad illustrare una situazione, poi diventa difficile, perché non c'è l'immediatezza nel trovare termini. Allora, se uno scrive, ha il tempo per pensare e ci può riflettere un momentino, e il termine poi c'è. Ripeto, l'esperienza della televisione in questo senso ha aiutato. Non abbiamo trovato le persone che scrivono e che utilizzano queste strategie, perché anch'io quando scrivo cerco di scrivere più possibile in timavese, evito o cambio completamente la frase, ma evito i prestiti dal friulano, dall'italiano. Viene condivisa, cioè nessuno mi ha mai detto che sto sbagliando, viene condivisa ed è accettata. È un po' di più difficile quando si parla, ma non c'è assolutamente, la buona volontà c'è. E per quanto riguarda la scuola, nella mia situazione in modo particolare, io sono insegnante, insegno alla scuola primaria. All'interno del nostro percorso scolastico, già dagli anni 80, abbiamo sempre incluso, da quando io ho iniziato ad insegnare lì al mio paese, abbiamo sempre incluso anche delle attività legate alla cultura, e facendo cultura inevitabilmente facevamo anche lingua, perché non si può parlare di una maschera e parlare della tradizione, per esempio della maschera, senza dire come si chiama la maschera e le caratteristiche del suo abbigliamento, senza nominarle nella lingua del luogo. Adesso la legge di tutela ci ha dato facoltà alle famiglie di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento, e abbiamo introdotto anche questa possibilità per un'ora alla settimana. Gli sforzi che come scuola vengono fatti sono anche visibili, perché ci sono delle pubblicazioni, abbiamo cercato di raccogliere più materiale possibile, cerchiamo di documentare il più possibile. Ovviamente tutto questo deve trovare riscontro nelle famiglie, riscontro sul territorio. Spesso noi che siamo di una generazione un po' più giovane, ma non tanto, perché c'è chi è più giovane ancora di noi, abbiamo l'impressione che alle volte siano gli stessi anziani che non ritengano sia più importante parlare o l'italiano friulano, perché questo permette una comunicazione più ampia, che parlare il timavese. C'è questa sensazione. Poi quando si accorgono che invece no, la voglia di comunicare in timavese c'è, allora sì, allora lì la comunicazione c'è. Penso di aver esaurito, non so, c'era un'altra domanda?
A proposito forse del rapporto col Hochdeutsch, col tedesco standard, e questo è un tema che è stato abbastanza dibattuto. C'era chi pensava, chi riteneva, come ad esempio il professor Norman Denison, che è il principale studioso della nostra lingua, che lo studio del tedesco standard andasse a interferire con l'apprendimento del saurano. In realtà oggi credo che la maggior parte dei linguisti direbbero, insomma, che non è assolutamente vero, che se più un bambino ha estrema facilità ad apprendere più lingue contemporaneamente, se poi c'è qualche interferenza, questo insomma è anche abbastanza normale, ma comunque insomma non forse la preoccupazione di Denison era quella che se l'apprendimento del saurano abbastanza superficiale, cioè se il bambino non impara bene il saurano, allora in quel caso possono crearsi delle confusioni, ma se il bambino impara il saurano fin da piccolo, poi non ha problemi eventualmente ad imparare anche il tedesco standard. E quando è stato introdotto alle scuole elementari di Sauris lo studio di una lingua straniera, è stato posto un questionario ai genitori per sapere se preferivano l'insegnamento dell'inglese o del tedesco. Purtroppo per un voto è prevalso l'inglese, nonostante che gli insegnanti spingessero un po' verso il tedesco. E anche oggi alle elementari si studia l'inglese. Poi questo è abbastanza assurdo, anche perché poi i bambini alle scuole medie vanno nel paese più vicino, a un pezzo, e lì si insegna il tedesco. Quindi sono anche, diciamo, scelte un po' contraddittorie, no? E io non mi sento di dire, ecco, lo studio del tedesco aiuterebbe o meno, però mi pare di poter capire. Ad esempio, noi siamo stati in visita circa un mese fa proprio in Bersenthal, e ho visto che i bambini studiano il tedesco a scuola, credo che comunque sia un aiuto, anche perché noi ci troviamo a volte con problemi analoghi a quelli di Timau, a dover magari utilizzare delle parole che in saurano non esistono, e nel momento di attingere dal repertorio italiano o dal repertorio tedesco, cioè alla fin fine, se tu usi la parola italiana o friulano, è sempre una cosa che disturba, cioè sembra una cosa sicuramente artificiale. Io prima ho usato il termine Gemeinschaft, che in saurano non esiste, però diciamo che ho cercato di adattare la parola tedesca alle caratteristiche del saurano, no? E a me suona bene, quindi la stessa cosa credo che si potrebbe fare anche con tanti altri termini. E anche per questo, come circolo culturale, adesso da un paio d'anni abbiamo organizzato un corso di tedesco standard. Credo che comunque noi abbiamo dovuto organizzarlo per gli adulti, e credo che il problema comunque vada affrontato molto prima, insomma.
Ich probiere es auf Deutsch zu schaffen. Also bis jetzt wird das Mokeno in der Schule noch nicht gelernt. Es gibt also einen experimentellen Deutsch, und da wird also in Floruzza, das ist die Schule, die Grundschule, die im Tal noch liegt, experimentellen Deutsch heißt also, dass sie ein paar Stunden pro Woche, also auch Mathematik oder andere Fache, ja, auch auf Deutsch machen. Aber bis jetzt leider wird Mokeno noch nicht in der Schule gelernt. Ich finde, es ist schädlich, also es ist leider so, weil stimmt, dass die Familie die Ersten sind, dass die Sprache immer überliefern möchten. Aber es stimmt auch, dass wenn man das in der Schule lernt, wäre es besser, weil so konnte man auch eine Grammatik haben und auch die Sprache weiter machen und größer machen. Also zum Beispiel, es gibt auch in unseren Kasus also viele italienische Wörter. Ja, man könnte vielleicht das von Deutsch nehmen, warum nicht? Aber das passiert leider nicht, weil in der Schule also Mokeno keine direkte Beziehung mit Deutsch zu tun hat. Und das ist auch ein Problem. Man muss auch sagen, dass nur vor zwei, drei Jahren, ja, wurde eine Grammatik bestellt. Ja? Und es ist auch ein bisschen kompliziert, Codice di Scrittura, ja. Also wir schreiben das Mokeno, aber es wird noch diskutiert, wie das Mokeno zu schreiben. Ich glaube, das wäre für immer so sein. Also uns ist es auch ganz normal. Wir haben einen Anthony Rolle, der hat studiert unsere Sprache seit Jahrzehnte, und er hat diese Grammatik und diesen kleinen Wörterbuch auch geschrieben. Aber bis jetzt haben wir etwas Praktisches und etwas Konkretes nicht so fix gemacht, ja. Und vielleicht ist auch deswegen, dass in der Schule nicht die Möglichkeit gibt, die Sprache zu lernen. War das die Frage? Und danke schon.
Ja, natürlich, unsere Sprachinseln sind Sprachinseln seit vielen Jahrhunderten, so ist der Kontakt mit dem deutschsprachigen Raum unterbrochen worden, und die neuen Ausdrücke werden überwiegend oder ausschließlich vom Italienischen übernommen, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Leider ist der Unterricht der Hochdeutsch erst jetzt teilweise eingeführt worden, aber für lange Jahrhunderte war es nicht. Wir sind überzeugt jedoch, dass es ist richtig und notwendig, auch für die Erhaltung der örtlichen Sprache, dass die Kinder Hochdeutsch lernen, weil dann das unterstützt die Haltung der ursprünglichen Wörter, die mit den deutschen Wurzeln da waren, aber immer weniger verwendet werden, weil es hat auch eine Änderung der Kultur gegeben. Früher hat man in der Landwirtschaft gelebt und alle Termine, alle Ausdrücke waren da mit dem feinsten alles, aber technologische Verwaltungstermine und so weiter sind nicht da. Und deswegen ist notwendig, dass die Kinder Hochdeutsch lernen. Deswegen haben wir gemeinsam das Einheitskomitee von Versentano und Lusem und den deutschsprachigen Sprachen in Trentino vorgeschlagen, das Modell, das in Südtirol für die Ladiner gilt, die paritätische Schule als Ziel. Nicht? Man arbeitet in dieser Hinsicht, aber man ist noch weit entfernt. Nicht? Es wäre richtig, dass die Kinder zweisprachig werden, so dass sie gleichzeitig alle Fächer auf Italienisch und Deutsch machen und auch etwas dann auf Villadinis, auch Zimbus oder Versentaler. Jetzt haben wir erreicht, dass zusätzlich Deutsch unterrichtet wird, nicht eingeführt wird. Im Versental sind die Kinder viel mehr und dann ist es leichter, auch die Schule zu organisieren, weil dann dort in Florut sind die einzelnen Klassen da. Wir haben nur in Lausanne leider nur 4 Kinder im Kindergarten und 5 Kinder in Volksschule und das ist natürlich das Hauptproblem. Jetzt in den letzten Jahren waren die Kinder 2-mal in Lavarone, 3-mal in Lausanne. Mit dem nächsten Jahr werden sie in Lavarone sein, nicht? Habe sogar jetzt in diesen Tagen auch, sind wir in Verhandlung mit der Provinz. Jedoch haben wir jetzt garantiert 9 Stunden Deutsch unterrichtet. Nicht nur von der Sprachunterricht, sondern auch in den verschiedenen, in einige Fächer, nicht auf Deutsch. Das ist ein Schritt vorwärts. Das Ziel wäre, vielmehr noch Deutsch zu unterrichten, nicht? Aber das ist ein Ziel. In den Gesetzen jedoch ist auch die örtliche Kultur noch nicht vorgesehen, eigentlich, das Zimmer und das Versental. Also wir haben das Einheitskomitee vor ein paar Monaten bei der gesetzgebenden Kommission Volland, Consiglio Provinciale Volandrat, vorgeschlagen und es wurde versprochen, es wird aufgenommen. Jetzt die Kommission hat es verabschiedet. Hoffentlich mit dieser Formulierung, dass auch Versentaleres, Mogeno und Zimbris, Luseneres offiziell in dem Programm aufgenommen wird. Vorläufig wird es wenigstens für Lausanne einige Tage bei der Mittagspause, bei der Mensa, hat man da eine Betreuerin des Kulturinstituts, die mit den Kindern auf Zimbris sprach und mit den Kindern spielte. Zusätzlich hat das Kulturinstitut im Sommer führt es einen Hort, so eine Kolonie Zimbra durch von 3-4 Wochen, wo auch die Kinder, die von Lausanne, die ausgewandert sind, dann die Möglichkeit haben, miteinander wenigen ansässigen Kindern zu sprechen und zu spielen und so etwas mehr auch Zimbris zu halten. In den letzten Zeiten haben wir auch durch die Presse etwas Positives erreicht, durch das Gesetz 482, und zwar 2-mal in dem Monat, 1. und 3. Freitag im Monat für Lausanne und 2. und 4. Freitag in dem Monat für Versental kommt eine Seite, alternativ dann Versentaleres oder Zimbris in Trentino und Alto Adige raus. Haben die Leute auch, sind dann gezwungen, auch auf Zimbris oder auf Versentaleres zu schreiben. Und da kommen natürlich auch diese Probleme. Wo nimmt man die Ausdrücke her? Dann versucht man mit Fantasie, die Wörter herzustellen, so ähnlich wie möglich mit anderen ähnlichen Wörtern. Oder, da ist die Diskussion da, nimmt man es von den Deutsch oder auch vom Italienisch. Ich bin überzeugt, man soll es von den Deutsch übernehmen und auch die meisten. Nicht andere sagen nein, weil man hat Schwierigkeiten, es gleich zu verstehen. Aber nach 2-3 Mal, wenn man es ausgesagt hat, dann wird man es schon verstehen. Dann hat man auch jetzt seit April eine Tagesschau in TCA, da strahlt auch ein Südtirol raus, 1-mal in der Woche, 7 Minuten, am Freitagabend um 17 Uhr, 19.30 Uhr, wird es wiederholt, dann am Sonntag um 13.30 Uhr, ein Tagesschau. Und das ist auch sehr wichtig, das wird überwiegend auf Zimbris oder Versentaleres gesprochen, mit Untertitel. mit dem Titel auf Italienisch. So auch die Leute können es verfolgen und gleichzeitig ist auch ein Unterricht. Ja, weil morgen bin ich in Stams, nicht? Und dann ist die Rita Bedrazza, da hat mir angerufen, die Frau von den Künstlern, nicht? Dann werden wir auch von den Abt, von der Stift Stams empfangen. Wahrscheinlich muss ich mir etwas mitteilen, ich werde sie dann gleich anrufen. Ja, ja, mein Handy ist immer in Betrieb natürlich.
Ja, genau. Also ich würde dann gleich die nächste Fragerunde anschließen, wenn es noch Fragen gibt. Da hinten sind noch zwei.
Danke. Vorrei sapere dalla signora di Tischelbong chi ha prodotto, anzi chi produce il programma televisivo di cui si parlava e soprattutto chi trasmette questo programma televisivo. Uno. Poi in generale vorrei sapere, conosce le possibilità di ricevere programmi radio televisivi di lingua tedesca in tutte le vostre comunità. Grazie.
Ich finde diese die Seite am Freitag im Alto Adige einen wertvollen Beitrag für dieses Problem. Gibt es diesbezüglich irgendwelche Zugeständnisse seitens der Tageszeitung Dolomiten?
Ich hätte dann auch noch eine Frage. Wie schaut es eigentlich aus mit Gemeindepartnerschaften in Südtirol, Deutschland, Österreich, Schüleraustausch, Kooperationen mit österreichischen Schulen? Also gibt es da irgendwas, dass es eben nicht nur in den Sprachgemeinschaften selbst zu einem Austausch kommt, sondern eben auch mit Kindern oder eben Gemeinden im deutschsprachigen Raum?
Ecco, riguardo a quest'ultima domanda, la nostra scuola ha, diciamo, per un paio d'anni ha avuto un gemellaggio con una scuola di Villach. Però sì, sono talmente sporadiche queste iniziative che sì, dal punto di vista linguistico non mi risulta che abbiano portato, cioè andrebbero comunque fatte con una certa continuità. Sì, sì, ma loro sono anche più comunque più vicini, sì. Sì, nel nostro caso, ecco, il Timau si trova abbastanza vicino al confine, quindi è un po' facilitata anche nei contatti con l'Austria. Noi siamo più lontani e il contatto principale che abbiamo gente tedesca, austriaca, è costituito dai turisti. Abbiamo comunque soprattutto tra aprile e giugno, anzi forse in questo periodo, la maggioranza dei turisti è di provenienza comunque d'Oltralpe. Secondo me anche questo dà un piccolo aiuto, anche perché manifestano un grande interesse per la nostra comunità.
Sì, rispondo alla prima domanda, il programma televisivo. Dunque, faccio una premessa. Negli anni Ottanta abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività culturale e grosse difficoltà a reperire finanziamenti per le pubblicazioni. Finalmente la legge di tutela ci dà questa possibilità di avere i finanziamenti, quindi di non doversi inventare le cose per poter avere i soldi per pagare la stampa della Zugeaz, per esempio, periodico trimestrale, che viene pubblicato dal 1984. Questa possibilità, visto che nelle finalità della legge c'è anche appunto la comunicazione, i mezzi di comunicazione, c'è un po' così, diciamo, stimolati a pensare a questa cosa. È stato fatto per... No, la legge nazionale, la 482, è stato fatto purtroppo per soli 4 mesi. Le dico perché c'è stato un grosso dispendio di energie, le persone che lavoravano erano 4 che lavoravano per questa mezz'ora, tre quarti d'ora massimo di programma, veniva trasmesso dalla televisione locale, una televisione che copre quasi tutta la valle fino a Tolmezzo, quindi incluso la periferia, diciamo, più o meno di Tolmezzo, quindi tutta la valle proprio nella sua lunghezza, ha avuto una durata temporale di 4 mesi, dal mese di settembre al mese di dicembre, adesso non vorrei sbagliare, dovrebbe essere del... adesso non mi sfugge l'anno proprio. In effetti, appunto, una riflessione che ci poniamo è questa: avere una continuità, cioè poter disporre effettivamente di una persona che si possa dedicare solo a quello, darebbe continuità anche a questo tipo di trasmissione. Ci sono adesso, c'è la diffusione adesso delle parabole personali, le persone ce le hanno, e io vedo che in alcune case effettivamente seguono anche programmi in lingua tedesca. Li vedo personalmente quando giro così e passo in visita alle persone. La collaborazione con rapporti di collaborazione con scuole austriache. Allora, l'istituto al quale appartengo, l'Istituto Comprensivo di Paluzza, ha attività di collaborazione sia tra i ragazzi della scuola primaria che quelli della secondaria di primo grado, della scuola elementare e della scuola, con la scuola elementare, con la scuola media di Hechach-Mauten. Con i primi ci sono degli incontri per quanto riguarda attività di tipo sportivo. I nostri bambini si ritrovano assieme ai bambini austriaci, o assieme in piscina o assieme per i giochi, le Olimpiadi della sicurezza, Sicherheitsolimpiade, che si svolgono generalmente il periodo di maggio. I ragazzi invece della scuola secondaria si incontrano rispettivamente o a Paluzza o a Hechach-Mauten e svolgono delle attività proprio sul territorio. Assieme escono sul territorio e gli uni aiutano gli altri a interagire con le persone che incontrano, oppure al negozio se sono incuriositi e vogliono acquistare qualcosa. In più la comunità ha anche dei rapporti, degli scambi, non so neanche come definirli, religiosi. La comunità di Timau va a Hechach-Mauten la prima domenica di ottobre per Rosenkranz, e la comunità di Hechach-Mauten viene a Timau per la festa di Santa Geltrude, che è la patrona del paese.
Pellegrinaggio. Sì, anche noi avevamo un tradizionale pellegrinaggio a Maria Lugau, e anzi si dice addirittura che una volta andassero in pellegrinaggio fino a Heiligenblut, quindi un percorso non indifferente. E questo pellegrinaggio a Maria Lugau è stato ripreso da una decina d'anni, e sono 4 giorni che ci mettono in contatto prima con la comunità di Sappada, Ploden, che è l'altra comunità germanofona delle Alpi Carniche, perché pur facendo parte della provincia di Belluno, però forma un gruppo abbastanza omogeneo con le nostre 2 comunità. E poi anche con Maria Lugau, che è in Lesachtal, quindi probabilmente proprio nella zona di provenienza dei nostri fondatori. Quindi questo pellegrinaggio ci ha dato modo proprio anche un po' di riallacciare i contatti con le nostre zone d'origine e anche con questa comunità di Sappada, che comunque noi sentiamo molto, molto vicina. Tra l'altro da una decina d'anni il nostro parroco è Don Pietro Piller, che è proprio sappadino, quindi con noi lui parla in sappadino, quindi un ulteriore motivo anche per utilizzare la lingua.
Io volevo aggiungere un'ultima cosa, che una volta alla settimana per tutto il periodo luglio-agosto a Timau fanno sosta pullman provenienti dall'Austria, provenienti da Hechach-Mauten, che percorrono il tracciato della via Iulia Augusta e si fermano di proposito per sentire proprio i suoni della lingua. E allo stesso modo ci sono tante persone che in periodo estivo si recano a Hechach-Mauten, perché loro sono dotati di una bellissima piscina e vanno a trascorrere un paio di ore in assoluto relax.
Lascio direttamente la parola.
No, c'è stata una scuola elementare che per alcuni anni ha avuto un gemellaggio con Inzing presso la Innsbruck, no, ecco. Il resto abbiamo un gemellaggio con Tiefenbach presso l'Anzut in Baviera e forse ne nasce uno con Benedict Boyer, no? Ecco, i contatti verso l'esterno sono abbastanza radi, no? In questi ultimi anni è cresciuto molto il contatto di persone dell'ambito di lingua tedesca che sono interessate a conoscere la nostra realtà di minoranza linguistica, quindi arrivano associazioni culturali, molti dal Sud Tirolo, anche però dall'Austria, qualcuno dalla Germania, per appunto conoscere questa nostra realtà, no? Ecco, questo evidentemente ha un effetto positivo sulla motivazione anche della gente a imparare di più il tedesco e mantenere anche il cimbro. Ecco, potrebbe essere sul discorso della comunicazione, noi abbiamo anche un sito internet, luzern.it, dove raccogliamo tutti gli articoli di stampa, ci sono anche quelli che escono in lingua tedesca, anche Dolomiten, eccetera, no? Ecco. E riprendiamo anche gli articoli della pagina Cimbra e della pagina Mochina. Ecco, regolarmente ogni giorno controllo e carichiamo la cosa, e il sito ha un eccezionale aumento di visitatori, siamo in media sopra i 50 visitatori al giorno, che si fermano in media 3 minuti per 3 pagine, questa è la media, no? Ecco, c'è stato un giorno una punta di 134 visitatori in un giorno, il che significa che anche chi è via evidentemente ha scoperto la possibilità di avere un contatto con la propria lingua ovunque dispersa, non si sa mica bene, ce ne sono molti anche dall'estero, prevalentemente evidentemente sono cose italiane, però ecco, allora lì ci sono, se voi volete anche andare a vedere almeno per quanto riguarda il cimbro e il mocheno, no, e trovate sulla stampa, adesso poi tradurremo anche le schermate in tedesco, comunque andate a trovare, cercate Bersentolo, che so io, eccetera, e potete trovare poi gli articoli anche in tedesco relativi alle nostre due comunità almeno, ecco, evidentemente è un servizio che è gradito.
Ecco, per quanto riguarda il discorso dei gemellaggi, in Valle si sono organizzati diversi incontri, soprattutto con le altre minoranze, tra cui si parlava anche dei Zarana prima. Ecco, un progetto importante è quello degli studi all'estero. Allora, attraverso il progetto Student, all'estero, abbiamo la possibilità comunque noi giovani di frequentare dei corsi di tedesco presso il Goethe Institute in diversi istituti della Germania o anche ad Innsbruck, l'università se non sbaglio di Innsbruck, insomma. Quindi abbiamo la possibilità di soggiornare 2 settimane, un mese, quello che è, in luoghi sia germanici che di Innsbruck, insomma. Sono stati organizzati, o meglio, il comune di Palud del Fersen è anche gemellato con un altro comune, una piccola comunità che si chiama Bleibach, che si trova in Baviera, però non sono mai stati fatti dei gemellaggi particolari con delle comunità né della Germania che dell'Austria, insomma.
Ok, also das sind noch Fragen, ja? Ja, es ist wegen der Aufnahme nicht so schlecht. Das sieht dann auch
im Internet gehört. Ich glaube, ein Teil von den vielen Besuchern auf Ihrer Website waren wahrscheinlich die Schüler des Realgymnasiums. Ich unterrichte zwar nicht dort, aber mein Sohn war dort. Und die haben eben im Comenius-Projekt über Minderheiten gesprochen. Und die hatten die Aufgabe, zum Beispiel Fabeln aus Luzern zu vergleichen, ins Deutsche umzusetzen. Und ich weiß, mein Sohn, der saß dann den ganzen Nachmittag bei Der Mann im Ma, das kennen Sie sich bestimmt. Und das gibt es auch auf diesen Webseiten, nicht? Diese Fabeln, diese Legenden im Zimbrischen, die haben da mehrere Monate also Spracharbeit gemacht und sind auch nach Luzern gefahren. Das war zwar keine Klassenpartnerschaft, aber sie haben sich damit beschäftigt.
Da hinten war noch eine Frage.
Ja, mich würde interessieren, was Südtirol, die Provinz, für die einzelnen Sprachinseln in den letzten Jahren gemacht hat, auf kultureller und wirtschaftlicher Basis.
Ich finde es sehr interessant, welche mannigfaltigen Tendenzen und Initiativen es eigentlich gibt, um Sprachminderheiten auf italienischem Gebiet aufrechtzuerhalten, vielleicht auch zu vermehren. Ich finde das besonders jetzt vor dem Hintergrund so des Gedankens an ein gemeinsames Europa insofern das Interesse, als es im nördlichen Nachbarland eigentlich nicht Unterstützungen seitens des Staates, sondern fast gegenläufige Tendenzen gibt. Gerade darum ist es besonders bemerkenswert, dass hier auch auf staatlicher Ebene eigentlich diese Initiativen unterstützt werden.
Letzte Chance, noch Fragen zu stellen. Ja.
Weil die Frage da war, was Südtirol gemacht hat, was hat die EU gemacht? Die EU hat ja, ich glaube, das Jahr 2001 als Europäisches Jahr der Sprachminderheiten ausgerufen und diese Vereinigung EBLUL. Wir haben ja vom Südtiroler Landtag auch das zumindest formell unterstützt, aber es wäre interessant zu wissen, was in der Praxis da geschehen ist. Wir haben da keine Rückmeldungen, zumindest ich nicht. Es würde mich auch interessieren, ob das Auswirkungen gehabt hat auf die einzelnen Sprachminderheiten, dass man nicht nur ein Jahr ausruft, sondern dass man dann auch kontrolliert, was effektiv gemacht worden ist.
Ja, der Lustung Waldris in Rotter, vor allem Donne Weiteres von den Sprachinseln, hat uns mehrmals besucht und auch seine Sympathie ausgezeigt. Natürlich, die Provinz kann direkt nicht. Natürlich, sind 20, 30, 40 Telefonate im Tag nicht. Ich muss es auslösen, machen wir es so, vielleicht ist es besser. Er hat jedoch uns versprochen über die Region zu unterstützen. Die Region hatte das Gesetz Nummer 10, Europa Integration von 88, und auf unseren Vorschlag wurde es dann 95 abgeändert, damit die Region auch für die Sprachminderheiten tätig werden kann. Und über die Region ist besonders der erste damals Vizepräsident und Assessor von Minderheiten, der Franz Ball, war wirklich sehr aktiv und hat verschiedene Projekte, sowie in Luzern wie in Fersental, ich glaube auch natürlich für die Ladiner, viel gemacht, nicht? Und tatsächlich zum Beispiel in Luzern, das Dokumentationszentrum ist entstanden, dank der Tätigkeit von Franz Ball, der über die Region konnte die Solidarität der Südtiroler ausdrucken. Der Nachfolger der Gina Fontana war auch in Ordnung und auch der Florian Musner. Jetzt scheint es, dass die Region hier dort haben sie das Geld reduziert, sehr stark. Wir möchten jedoch, dass man angefangen hatte, diese Tätigkeit durchzuführen, dass man diese Unterstützung nicht einschränkt. Natürlich muss man Prioritäten setzen, muss man auswählen und so weiter, aber nicht drastisch reduzieren, weil jetzt hat man angefangen, wenigstens aufwärts zu gehen und man sollte diesen Weg nicht unterbrechen. So möchte ich sagen, jedoch, das ist sehr wichtig, wenn in der Zeitschrift, im Besonderen in Dolomiten, berichtet wird. Und es wäre auch gut, wenn ein Vorschlag da wäre, wenn öffentlich vielleicht öfter auch Dolomiten über die Sprachinseln auch berichtet. Sie macht es, aber ohne weiteres wäre es gut, vielleicht, dass man auch ab und zu vielleicht einen Artikel im Fersentaler oder Zimbris aufnimmt. EU, ja, die EU eigentlich viel geschieht nicht, weil auch die Projekte, europäische Projekte sind schwer durchzuführen. Da hat es für die Grammatik, so für Fersental, für Luzern, hatte die Region dann Anträge eingereicht und Zuschüsse bekommen zur Bearbeitung der Grammatik, aber ich glaube, es ist auf das beschränkt. Dann sind einige kleine Initiativen in den Ortschaften über die Projekte LIDER durchgeführt worden, etwas auf die Kultur oder auf die Wirtschaft, etwas ist schon da. Vielleicht muss man einen Weg, jemand finden, der wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, unterstützt zum Ausschöpfen. Ja, was können wir noch sagen? Ja, wollte ich auch noch sagen, auch die Zeitschrift, die Gemeinde macht auch eine dreisprachige Zeitschrift, zweimal im Jahr, auch Italienisch, Deutsch für die Leute, die ausgewandert sind, teilweise aus Zimbris. Jetzt fällt es mir nicht weiteres ein, was ich da auf diese Thematik zu sagen kann.
Ja, also hat Luis schon alles gesagt, aber zum Beispiel ein Projekt, das es funktioniert hat im Fersental, war die Grube selber, also zwischen Progetto LIDER, ja, Lagorai Sud war es, also ja, 1994, denke ich, wurde zum Beispiel die Grube aufgemacht, also ein Museum können wir dankbar zu der EU sagen, ja.
Ja, bitte, Progetto.
Ja, mit der Union Europäer, wir haben gemacht, nicht mehr. Wir haben geholfen von der Universität Wien, zusammen zu tun, und da Bartler, und das haben wir gemacht, das Bartler Buch, was ist die Bon. Und ich habe gesagt, dass wir alle zusammen sein, dass wir alle zusammen sein im Komitat, wenn alle den Dörfler nach Deutsch und Rhein. Und mit dem Komitat haben wir gemacht, alle zusammen das Buch, das Buch, das da ist, und das Konzert, das haben wir in alle Dörfler heuer im Winter, dass uns machen können, die anderen Orten, und dass die Möglichkeit ist, geben, uns anzumachen, uns noch mehr kennen in anderen.
Sì, riguardo a questo aggiungo anch'io che appunto grazie proprio al comitato poi si creano anche da sole le occasioni, no? C'è stato questa serie di concerti del Boats and Brass Quintet, molto piacevoli anche dal punto di vista non solo musicale ma anche umano, e ad esempio per noi da questo concerto di Sauris è nata l'opportunità di fare una visita col coro a Deutschnofen, abbiamo cantato anche a Aldain, e quindi sono tutte sempre occasioni per arricchirsi e per conoscere altre comunità che spesso poi hanno anche un po' sì, delle caratteristiche come le nostre, oltre ad avere appunto poi contatti con le altre comunità germanofone, perché noi ad esempio formiamo un gruppetto unico, ma tante volte proprio ci si accorge di avere tanto in comune anche magari con le comunità che sono esattamente dall'altra parte dell'arco alpino.
So, jetzt möchte ich mich bedanken für unsere Referenten. Ich glaube, sie haben uns einen sehr guten Einblick gegeben, und ich hoffe, sie haben Interesse geweckt, bei jedem Einzelnen von uns da einmal hinzufahren. Der Luis Prada hat sich auch angeboten, persönlich Führungen zu machen. Also dann beim Glas Wein können wir dann uns alle auf ihn stürzen und ihn bitten, dass er uns mit einem Bus nach Luzern bringt zum Beispiel. Und es gibt Unterlagen hier noch, Kassetten, DVDs, Bücher. Also wir haben dann Zeit, das durchzuschauen. Und ich glaube, unsere Referenten haben einen Applaus verdient für ihren Einsatz und für die Information. Und jetzt abschließend, ich sage dann nichts mehr, ich gebe das Wort jetzt noch an den Luis, und er hat uns dann noch ein kleines Tonband vorbereitet, das da dann abgespielt wird.
Danke. Es wird wohl die Krankheit eines Ex-Lehrers sein, immer wieder den letzten Senf sagen zu müssen. Einmal, ihr habt hoffentlich recht viel gehört und aufgenommen. Das könnt ihr aber auch noch viel vertiefter in den Büchern nachlesen, die es ja auch hier an der Akademie zu kaufen gibt. Vielleicht ist es ganz gut, dass man es jetzt kauft. Der Luigi hat zu mir vorhin gesagt, du, was willst du noch Bücher bei mir bestellen? Jetzt sind sie ja schon fertig. Also scheinbar schon Auslaufmodelle. Jetzt müssen wir schauen, wie wir weitermachen. Das nur zu den Büchern. Da drüben sind eine Menge Publikationen aus den Sprachinseln. Da ist mir aufgefallen, ich bin ja ein Außenstehender, deshalb sage ich es vielleicht auch leichter, ist mir aufgefallen, dass die Sprachinseln sehr produktiv sind mit solchen Publikationen. Ich nehme da immer gerne Tischelbong her, mit der Zeitung Asogerz, heißt die doch, und Karteibel versterz, kann man da anschauen. Oder die vielen, vielen Publikationen auch, wo alte Leute erzählen, und das alles in der Sprache. Das ist sehr wertvoll. Nur schade ist es, dass es außerhalb wenig bekannt ist. Somit ist es ja das Anliegen von uns Sprachinseln, uns bekannt zu machen auf allen möglichen und unmöglichen Wegen, uns sichtbar zu machen und so weiter. Zum Beispiel auch die Rolle der Kirche, die ist heute da nur am Rande angesprochen worden, aber im Persental drin, der Jockel Hover, der geistliche Jockel, der Pfaffer Außerberg, der die Kirche gebaut hat, wo man sich dann auch an der Kirchentür ablesen kann, dass mein Haus ein Haus für Gebet ist und nicht für Geblabber. Ja, das sind Sachen, die soll man sich einfach anschauen. Also die Rolle der Kirche, die ist nicht unbedeutend oder so oder anders im Laufe der Geschichte gewesen. Da ist eine Frage am Anfang gekommen, ja, man hat im Dorf gesagt, ich verstehe nicht Deutsch. Ich kann leider meine Sprache. Das ist ein Grundsatzproblem. Bei allen Minderheiten. Vor allem auch bei den Deutschen. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren, wie wir da diese Tagung in Neumark gemacht haben. Dann habe ich es einigen Leuten erzählt. Ich habe erzählt, dass wir eine Verständigungssprache hatten innerhalb der Sprachinseln, die Italienisch heißt. Verständigungssprache, nicht Kultursprache. Diese Sprachinsel, das Sprachinseldeutsch, ist ein altes, archaisches Deutsch. Und das Standarddeutsch, wie wir Südtiroler ja gebrauchen, mehr oder weniger schlecht oder gut, das ist nicht das Sprachinseldeutsch. Wenn ich den einen gefragt habe, du, wie viele Sprecher seid ihr, dann sagt er, vier Hände baut an vier. Ich erkläre das nicht lange, das heißt 80. Da hängt so viel zusammen. Mit dieser Sprache habe ich oft einmal nicht sehr viel gemeinsam. Und diese Sprachinseldeutsch ist zwischen den Sprachinseln so verschieden, dass wir uns oft gar nicht einander verständigen können. Wenn ich einen Walzer mit einem Zimber zusammentun und sage, so, und jetzt redet ihr mit zusammen im Sprachinseldeutsch, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und Deutsch als Standardsprache ist eben erst in der Aufbauphase jetzt. Das ist ein Grundsatzproblem. Das habe ich auch bei den Griechen in Süditalien erlebt. Da habe ich gesagt, ja, was sollen wir lernen? Das alte Griechisch oder das moderne Griechisch? Das alte Griechisch, mit dem kann ich nichts anfangen, aber wir sprechen das alte Griechisch, das neue ruiniert uns das alte. Diese Grundsatzfragen auch. Hilft Deutschstandard der Minderheitensprache oder nicht? Ich weiß die Antwort nicht, ich persönlich. Gut, noch etwas ist angesprochen worden, Dolomiten. Also Altoarische schreibt, Dolomiten schreibt angeblich nicht. Es ist nicht so, dass Dolomiten nicht schreibt, es ist nur oft sehr schwer, wer schreibt. Ich habe aber ein ganz frisches Versprechen, eine Woche alt noch nicht einmal, wo gesagt worden ist von höchster Stelle, Leittexte liefern, kein Problem. Dann eigentlich, ja, möchte ich abschließen mit etwas. Die Sprachinselkonzerte, die sind da angeschnitten worden. Wir haben die Bozenpras, und das hat mitfinanziert die Stiftung Sparkasse. Mit dem Bozenpras sind wir zu den Sprachinseln gefahren. Und nicht um hinzugehen und zu sagen, wir das fünf tolle Musiker sein, sondern was können wir zusammen machen mit den Tischlbanger, mit Eva der Zare, mit den Kanaltaler, mit den Bersentaler, mit drin in den sieben Gemeinden, was können wir zusammen machen? Und da sind die Chöre vor Ort aufgetreten und da die Boots und Brass, und das war ein gemeinsamer musikalischer Abend und das war ja so wertvoll und dafür seid ihr ja auch so dankbar gewesen und ich habe, inzwischen läuft ein neues Ansuchen bei der Stiftung, hoffentlich finanzieren sie das. Dass diese Chöre teilweise sehr gut sind, wollen wir abschließend an einem Beispiel hören, wenn es dir recht ist, Lucia, in der Voter, das Vaterunser in der Zara-Sprache, vom dortigen Chor in Zarerisch gesungen. Und mit dem Klang, würde ich sagen, können wir abschließen. Herzlichen Dank, aber herzlichen Dank an euch alle für das fleißige Mitmachen. Und wühlst da drüben bei diesen Sachen herum. Und naja, alles Gute und herzlichen Dank. Und horchen wir uns dieses Vaterunser an. Dankeschön.